Einen schönen guten Abend mittlerweile, Micky.
Richtig, guten Abend.
So.
Servus.
Ja, also ich hoffe, deine Stimme ist noch gut nach einer Stunde Vortrag, ja?
Ja, ja.
Okay, es geht also um OpenMoCo. OpenMoCo ist was?
Eine Plattform für Mobiltelefonie, eine Hard- und Software-Plattform.
Hard- und Software-Plattform.
Ja.
Genau, und das Ding stand ja nun in jeder Zeitung, nennt sich Neo Freerunner und ist ein Telefon, das man schon kaufen kann, aber noch nicht sollte, oder wie?
Doch, mittlerweile ist es erhältlich. Wir haben es jetzt auch in ausreichenden Stückzahlen am Lager. Das hat sich wie immer bei Hardwareentwicklung noch ein bisschen verzögert. Auf dem Linux-Tag habe ich es noch angekündigt mit, in wenigen Wochen wird es da sein. Hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert, aber jetzt ist es da. Und man kann es kaufen und man kann als begeisterter Entwickler im Prinzip loslegen.
Also ein Telefon, was man kaufen kann, aber man sollte es nur kaufen, wenn man dafür Entwicklung schreiben will, weil es gibt noch nicht alles für dieses Telefon.
Genau. Also man muss eigentlich, man darf nicht erwarten, dass man das dann auspackt und Telefonie und SMS und Kalender, das funktioniert noch, aber dann hört es im Prinzip auch schon auf. Also wenn man guckt, die anderen Plattformen haben ja 10 bis 15 Jahre Entwicklung schon drin. Wenn ich jetzt so Nokia kaufe, da gibt es einfach unglaublich viele Mannjahre an Entwicklung, die da drin stecken. OpenMoCo ist eine kleine Firma, die sind einfach noch nicht so weit. Insofern würde ich mal sagen, man darf nicht erwarten, dass man einfach sein normales Telefon damit ersetzen kann, sondern man muss es eher so ein bisschen als Zweitgerät sehen. Das aber dann, wenn man sich darauf einlässt, viele Dinge kann, die man mit anderen Geräten eben nicht kann.
Ja, du hast es schon erzählt, du hast ein bisschen von der Geschichte vorhin erzählt. Das ganze Projekt ist jetzt 2 Jahre alt.
Genau.
Und hat ja doch einiges schon hinter sich gebracht und einige Hürden nehmen müssen, die da in den 2 Jahren schon aufgetreten sind. Erzähl doch mal kurz, was waren so die Meilensteine bei der Sache?
Also im September 2006 wurde das in Mailand war das, glaube ich, bei der Open Source in Mobile, das ist eine relativ große Mobilfunkkonferenz, wurde das als das neue Ding quasi vorgestellt. Und damals haben wir gesagt, das kommt im Januar und es ist die erste vollständig freie Mobilfunkplattform. So, dann geschah erstmal lange nichts. Im Februar haben wir dann unser Repository geöffnet, das heißt den Quellcode, den wir bis dato erstellt hatten, aber auch unseren Bugtracker und unser internes Wiki, das heißt die Entwicklungstools, die wir intern benutzt haben, haben wir schon mal freigegeben. Und das ist quasi auch schon mal ein echtes Novum gewesen auf diesem Mobilfunksektor. Bis wir allerdings die endgültige Hardware vertreiben konnten, gingen nochmal weitere 3 bis 4 Monate ins Land, sodass wir erst so im Juni 2007 das erste Telefon quasi im Lager hatten. Das war damals das Neo 1973 und das war trotz der langen Entwicklungszeit immer noch teilweise fehlerbehaftet. Also man musste sich im Prinzip wirklich darauf einlassen, zu sagen, das hat nur eine Akkulaufzeit von höchstens 4 bis 5 Stunden, weil einfach im Hardware-Design noch Fehler sind. Aber der Markt war so begierig, die wollten trotzdem alle ein freies Telefon haben, auch wenn es noch fehlerbehaftet war. Insofern hat man sich damals dafür entschlossen zu sagen, gut, wir legen eine Kleinserie auf von 2.000, 3.000, um quasi nur den ersten Bedarf mal zu befriedigen. Einige Wochen später haben wir dann quasi den Nachfolger angekündigt, den Freerunner. Und damals hatten wir angepeilt, dass das Gerät zum Weihnachtsgeschäft 2007 rauskommt. Also wieder um knapp ein halbes Jahr verschätzt. Das ist eben mit der Hardwareentwicklung wirklich komplex. Und also davon abgesehen, dass die Hardwareentwicklung selber komplex ist, hat uns halt auch immer wieder das Problem der eingeschränkten Komponentenauswahl hat uns immer wieder ins Kreuz gebissen, dass wir halt sagen, wir wollen diese Offenheit wirklich, das ist für uns ein Paradigma. Das heißt, wir machen nicht nur halboffen, weil das machen andere auch, wir wollen voll offen. Das bedeutet, wenn wir einen Chip reinsetzen und dann muss man dafür irgendwie ein Datenblatt runterladen können, sonst ist das nicht offen. Und man muss dafür einen GPL-Treiber schreiben können, sonst ist es nicht offen. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass so ein riesengroßer Hardware-Komponentenmarkt zusammenschrumpft auf einige wenige Chips.
Das ist natürlich sehr böse. Wahrscheinlich sind das auch die Chips, die richtig Strom fressen oder groß sind vom Volumen her. Ja, dann ist immer noch ein Wunder, dass das Telefon doch so groß ist wie ein normales Mobiltelefon. Nicht so dünn wie dieses von der Apfelfirma. Es ist auch schwer, ne?
Ja, richtig. Das sind genau die Preise, die man für die Offenheit derzeit zahlen muss.
Ja.
Das ist weniger sexy, weniger schlank, weniger...
Wieso? Hat es keinen Vibrator oder was?
Doch, Vibrator schon.
Ja, das ist auch sexy.
Na, ich sag mal, das Gehäuse polarisiert schon bei den Leuten etwas.
Das Gehäuse polarisiert, ja, das glaube ich, ja. Das hat so ein... meine Mutter kann sich daran erinnern, das war früher so eine Art Bakelit-Untersetzer für ihren Kochtopf, würde ich sagen.
Ja, richtig, genau.
Ja, so, da konnte sie den Kochtopf raufsetzen. So sieht das aus, so wie so ein Bakelit-Teil.
Genau. Mhm. Wobei andere sehen das schon als quasi ruggedized oder so an. Ich meine, es ist relativ robust. Ja. Man kann das schon ein paar Mal runterfallen lassen und da passiert auch nichts.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ist es so robust, wie es aussieht?
Eigentlich schon, ja. Also, die Prototypen sind bei mir schon ziemlich durchs Zimmer geflogen aus Ärger. Aus Versehen natürlich.
Und also ist nicht so wie bei dieser einen Firma, die aus Nordeuropa kommt, wenn ein Telefon runterfällt, ist die Batterie erstmal rausgefallen?
Nein, nee, das eigentlich passiert nicht. Immerhin kann man diese Batterie noch entnehmen. Es gibt ja momentan den Trend dazu, Geräte zu bauen,
ja,
wo man
die Batterie nicht
einlötet. Ja, und das ist ja für uns auch überhaupt nicht denkbar, sowas.
Sehr gut, ja. Mhm. Ja, und jetzt kann man also einschalten, dieses Telefon. Und du sagtest, alle so wichtigen Funktionalitäten wie Telefonieren würden jetzt auch funktionieren.
Richtig. Also wenn ich das einschalte und jetzt hier zum Beispiel sehe ich meine Kontakte, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Ich sehe zum Beispiel meine SMS, die ich bekommen habe, müsste ich zumindest sehen. Ich habe heute Morgen im Zug noch ein bisschen gehackt. Wahrscheinlich habe ich es jetzt kaputt gemacht. Aber das im Prinzip
geht. Das seht ihr ja da draußen zum Glück nicht, aber
richtig.
Man sieht jetzt die SMS.
Genau, man sieht die SMS. Ich kann einfach wählen und kann eine SIM-Karte reinstecken.
Es hat ja keine Tastatur.
Es gibt da so eine Soft-Tastatur, die man einblenden kann. In Asien sind diese Touchscreen-Geräte ja sehr, sehr verbreitet.
Die haben ja auch alle kleinere Finger als wir.
Das stimmt, das mag damit zusammenhängen. Und man muss halt dann eben so eine Tastatur einblenden lassen und kann dann eben auf dieser Tastatur die Nummer wählen. Und dann anrufen oder angerufen werden. Das hat das iPhone im Prinzip ja auch dann quasi...
So ähnlich funktioniert es ja auch. Also es ist ein Fullscreen-Telefon, kann man so sagen, ja, wo man auch wunderbar... Also ich finde schon mal die Uhrzeitanzeige deutlich. Und was sind die beiden Balken da oben? Einmal die Batterie und einmal der Empfang, die Empfangsstärke, ja?
Exakt, genau.
So wie es sein muss, also... das kann ja nicht sein. Die Batterie ist ganz rechts oben. Dann gibt es noch einen grünen Balken. Was sagt der grüne Balken aus?
Wir sehen momentan zwei Batterieanzeigen eigentlich.
Aha.
Das liegt daran, dass es mein Entwicklungsgerät ist. Eigentlich müsste man den oberen nicht mehr sehen, sondern nur noch die beiden unteren. Aber ich bin da momentan so ein bisschen mit Spielen von verschiedenen Möglichkeiten, quasi den Batteriezustand zu repräsentieren.
Ja.
Da bin ich momentan so ein bisschen am Experimentieren, deswegen sieht man da mehr.
Ja, was habt ihr jetzt als nächstes vorgesehen? Jetzt haben wie viele Entwickler das Gerät gekauft?
Zahlen ist immer schwierig. Die weiß man nur in Taiwan und die geben die auch nicht gerne bekannt. Aber also so von den Größenordnungen würde ich mal schätzen, dass wir bis Ende des Jahres so Richtung 10.000, 20.000 Einheiten wohl landen. Das ist vergleichsweise wenig, wenn man irgendwie die Global Players sich anguckt, aber vergleichsweise viel, wenn man bedenkt, dass es ein Entwicklungsboard im Telefongehäuse ist.
Ja, ja, eben. Es ist ja kein Telefon für einen Endanwender.
Genau. Und insofern, wenn man es schafft, mit dem Gerät zunächst mal für die nächsten paar Jahre eine solide Nische zu erreichen und damit wirklich den Leuten eine Möglichkeit gibt, ein Werkzeug, ihre eigenen Visionen der Mobiltelefonie auch zu verwirklichen. Ich denke, dann könnte man zufrieden sein, wenn man sich in der Nische etablieren kann. Und wie das nun mal so ist, ich denke, Linux auf dem Desktop hat auch 10 bis 15 Jahre gedauert, bis es eine wirkliche Alternative geworden ist.
Das richtige Telefon von Herrn Bell hat 50 Jahre gebraucht, um überhaupt als Telefon wahrgenommen zu werden.
Genau. Also ich denke, ich hoffe nicht, dass wir so lange brauchen, aber wir sollten schon davon ausgehen, dass wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wir wirklich der Windows Mobile und dem Symbian und dem Apple Konkurrenz machen können.
Also innerhalb der nächsten 5 Jahre wird da einiges passieren. Und was wird da passieren? Was habt ihr jetzt so vor? In welche Richtung geht das? Habt ihr schon Rückmeldungen von den Entwicklern, die jetzt da sitzen mit den 10.000 Geräten? Ich meine, 10.000 Entwickler, die sich so ein Gerät kaufen und dafür programmieren, das soll erstmal eine Firma vorweisen. Also welche Firma in diesem Global Player Markt da haben 10.000 Entwickler an einem Telefon sitzen?
Das ist wahr. Das ist schon quasi, also momentan würde ich fast sagen, ist es aus dieser, sind der Möglichkeiten schon fast zu viele. Also viele Leute wissen gar nicht, wo sie jetzt einfach anfangen sollen. Weil wir haben das Bluetooth, wir haben das GSM, wir haben das GPS, wir haben das WLAN. Was genau soll ich denn jetzt machen? Das ist wie, wenn man irgendwie einem Künstler eine viel zu große Leinwand gibt und dann weiß er nicht genau, wo er seinen ersten Pinselstrich setzen soll. Aber was wir eben schon an Rückmeldungen bekommen haben, ist, dass Leute ganz toll einfach finden, wenn sie diese Kommunikationsmöglichkeiten, die das Gerät hat, vernetzen. Also zum Beispiel solche Dinge wie, dass man sich eine SMS schicken kann und dann gibt das Telefon zum Beispiel seine horizontale oder vertikale Lage zurück. Es hat ja Lagesensoren und dann schickt es das als SMS zurück.
Ah ja.
Also wie relevant das natürlich ist, ist eine andere Frage.
Ja, ich überlege gerade, wozu brauche ich das? Ja.
Ja, na gut, vielleicht für Home-Automation. Wie wäre es denn, wenn ich das irgendwie als Remote-Wasserwaage? Ist natürlich jetzt ein bisschen konstruiert. Aber was ich damit sagen will...
Remote-Wasserwaage, genau. Der Tischler ist gar nicht mehr zu Hause, sondern
genau.
Ich baue meinen Dachstuhl selber und der Tischler gibt dann an, nein, noch etwas mehr nach links und noch etwas mehr nach rechts.
Genau, was ich damit einfach nur sagen will, ist... Die ganz wilden Ideen stecken da draußen bei den Leuten, die ihre Probleme lösen wollen.
Ja.
Und das bis jetzt mit der Hardware noch nicht tun konnten, die sie haben. Und ich denke, die Innovation beginnt beim Endnutzer. Der hat ein Problem, das will er lösen.
Und jetzt, die Probleme sind ja eigentlich gar nicht so kompliziert, die er lösen will.
Nein,
also hier kommen die
genau.
Fragen zum Beispiel, Wie lange hält der Akku?
Bei moderater Nutzung 2 bis 3 Tage. Wenn man die ganze Zeit quasi im Web surft und alles anhat, dann ist nach 2 bis 3 Stunden schon der Saft aus. Das ist aber auch eigentlich bei der Konkurrenz auch schon der Fall.
Obwohl ihr freie Hardware-Teile benutzen
genau,
müsst.
Also es ist bei uns natürlich noch ein bisschen schlechter, weil es ist weniger hoch integriert.
Ja.
Weil wir müssen mehr so verschiedene Kleinkomponenten machen, weil der freie Markt halt nicht so viel hergibt. Und das wirkt sich dort natürlich negativ auf die Akkulaufzeit aus. Ja,
ja, ist ganz klar. Die anderen Sachen sind ja immer die üblichen. Und zwar, wie sieht es aus mit einer Synchronisation zwischen Kontakten, Termin etc. mit Programmen wie zum Beispiel Kontakt, Thunderbird, Lightning etc.?
Da ist die bittere Wahrheit, da gibt es noch gar nichts.
Aha.
Und das liegt tatsächlich daran, dass wir im Prinzip... jetzt nach 15 Monaten Hard- und Softwareentwicklung überhaupt erstmal so weit sind, dass wir telefonieren können und eine SMS schicken können.
Ja.
Von Synchronisation mit anderen Programmen und Kontakten, da haben wir überhaupt noch nicht mit angefangen, weil die Basics noch nicht mehr da waren. Aber ich denke mal, jetzt wo das Gerät wirklich draußen ist und wo viele Entwickler die Möglichkeit haben, was dazu zu steuern, könnte ich mir vorstellen, dass das dann wirklich auch irgendwie explodiert.
Darum bin ich erstaunt, dass als erste Special-Anwendung die SMS-Verschickung der Richtung der Lage hier kommt und nicht so eine Standardanwendung Kontakte synchronisieren oder sowas.
Ja, da geht natürlich immer so ein bisschen auch, also einerseits will man natürlich die Brot- und Butter-Anwendung versuchen, möglichst schnell zu liefern. Andererseits sucht man aber natürlich auch nach einem Differenzierungsargument.
Ja, ja, ja.
Und für OpenMoko ist es natürlich auch, die versuchen derzeit auch vor allem in die Breite zu gehen. Das heißt, alle möglichen oder unmöglichen Anwendungsszenarien.
Ja, na klar, nur wenn man das Unmögliche denkt, ist das Mögliche erstmal machbar.
So ne? Sieht's aus. Und nur so kann ich zu Anwendungen kommen, die Konkurrenz momentan halt noch nicht bieten kann.
So, dann wird die nächste Frage gestellt. Geht das Gerücht um, ich meine, es sind nur 10.000 draußen, es kann nicht jeder nachprüfen. Vielleicht hat auch nicht mal der Freund oder der Bekannte eins davon. Ne? Es bräuchte sehr lange zum Booten.
Das ist richtig. Auch da muss man wieder sagen, das bootet derzeit wie ein Desktop-System. Das heißt, alle Services, die man so hat, werden erstmal hochgefahren, egal ob ich sie jetzt sofort brauche oder nicht, inklusive einem SSH-Dienst, dem Bluetooth-Dienst und so weiter und so fort. Auch hier wieder, es ist noch überhaupt nichts optimiert. Sobald man jetzt, sag ich mal, wieder die Basics hat, kann man im nächsten Schritt sagen, so und jetzt kümmern wir uns mal drum, dass es schnell bootet. Jetzt kümmern wir uns drum, dass es ein bisschen weniger Strom verbraucht. Also das sind alles natürlich berechtigte Fragen, aber die einzige Antwort drauf ist, Schritt für Schritt muss man vorgehen.
Ja klar. Man will erstmal eine Entwicklungsumgebung haben, mit der man bestimmte Dinge machen kann. Exakt. Und dann kann man es vielleicht sogar im ROM irgendwo einbrennen, das Betriebssystem, und dann bootet sich es halt auch viel schneller, als wenn ich jetzt aus irgendeinem Flash-Speicher oder woher kommt das alles?
Genau, das wird alles aus dem Flash direkt geladen, ja. Und bootet halt, weil es erstmal einfacher war, wie ein ganz normaler PC.
Ja, okay, also das kann man ja ändern. Ja. Das kann man ja direkt in den ROM nachher brennen, wenn man ein Telefon hat, was die Grundfunktion also liefert und nur die Zusatzanwendung halt in den Flash-Speicher nachher
ganz genau
ruft. Dann ist es ja schon viel schneller, gerade beim Booten.
Richtig.
Ja, und ich kann es vielleicht dann sogar noch so konfigurieren, dass es beim Installieren, könnte ich mir vorstellen, er sagt dann, ich will das, das und das auf meinem Telefon haben, aus den vielen Anwendungen, und der Rest kann runter.
Durchaus.
Also wir das haben kann man ja beim anderen Telefon gar nicht.
Genau, also die normalen, ich kenne kaum Telefone, die einen Paketmanager haben.
Ja.
Und wir haben einen sogenannten Installer, und damit kann man aus mittlerweile schon tausenden von Standard-Linux-Anwendungen, die man halt irgendwie so im Portfolio hat, kann man die installieren. Inwiefern die auf so einem kleinen Display gleich benutzbar sind, ist wieder eine andere Frage.
Ja, ja.
Also wenn ich zum Beispiel wenn ich schaffe, ein GNOME kompiliert zu bekommen, heißt das nur lange nicht, dass ich das auf dem Display sinnvoll benutzen kann. Aber einige Leute haben das schon gemacht. Einige Leute haben auch eine alternative Debian-Distribution für das Gerät schon produziert. Und dann habe ich natürlich Zugriff auf das riesengroße Debian-Archiv. Und das ist für manche Leute natürlich auch ein unglaubliches Killerkriterium, was sonst kein Gerät kann.
Ja klar, sobald ich halt sowas habe, wo meine bekannten Anwendungen auf so einem kleinen Gerät übertragen werden können, habe ich ja da wieder Vorteile, die mir kein anderes Gerät bieten kann, logischerweise.
Genau, ich kann viele von den Entwicklern halt auch irgendwie abholen, die vom Desktop eben gewohnt sind, mit X11 zu programmieren, mit GTK oder mit Qt. Denen kann ich sagen, auf dem Gerät könnt ihr mit einem großen Teil von eurem Desktop-Erfahrung könnt ihr schon was programmieren.
Und jetzt kommen hier noch mehr Fragen rein.
Okay.
Und zwar, läuft Doom schon auf dem Gerät?
Dieses 3D-Spiel.
Ja, Doom, ja. Ich bin kein Spielefreak.
Ja, ja, ich auch nicht, aber das war eines der ersten Sachen, die lief.
Ach so.
Und auch, es gibt nein, wirklich. Und es gibt diese Scum-VM, also Day of the Tentacle oder The Dick, das sind so alte Adventures aus den 80er Jahren.
Ah, ja.
Zack McCracken oder so sagt vielleicht den Freaks unter
also ich kenne nur Manic Miner.
Was. Manic Mansion?
Manic Miner.
Manic Miner, das...
Z81 Spectrum war das.
Ja, also solche
ZX81
Dinge...
Z81 Spectrum.
Solche Dinge hat man natürlich als Proof of Concept, sag ich mal, als allererstes versucht zum Laufen zu bringen.
Ah, ja, alles klar. Und dann hattest du über Debian gesprochen, da kam hier die Frage, ob da auch ganz normal APT dabei ist, aber du sagtest, alles ist dabei.
Also bei der Debian-basierten Distribution apt-get als Paketmanager dabei, genau.
Ja, okay. Ja, dann kann man ja da auch alles drauf installieren, ob es Sinn macht oder auch nicht.
Bis die SD-Karte platzt.
Ja, eben. Ne? Das ist ja, da gibt es ja dann, wie man sieht, an so einem kleinen Gerät auch Hardware-Grenzen, rein physischer Art, logischerweise. Auch, also, wenn ich einen normalen Bildschirm darauf abbilde, machen die das?
Ja, also es ist dann halt, ich meine, so ganz übel ist es nicht. Man muss sagen, es ist VGA immerhin. Es ist voll VGA.
Ja, aber doch relativ
natürlich
klein.
Auf 2,8 Zoll im Vergleich zu einem 15 Zoll Bildschirm ist das natürlich, wenn man kleine Schriften hat, nur noch für extrem kurzsichtige Leute bedienbar.
Aber also da sind wir ja dann im Vorteil, wir Brillenträger.
Absolut, absolut.
Ja, wir nehmen die Brille ab und wir können mit dem Ding super gut arbeiten.
Genau.
Ne? Ist zwar ein bisschen, sieht zwar komisch aus, ich demonstriere das mal. Wenn man die Brille abnimmt, muss man dann so damit arbeiten. Dann wird man zwar irgendwie als Behinderter angesehen, aber man hat einen Vorteil gegenüber den gut sehenden Leuten. Ne?
Absolut.
Endlich einmal.
Endlich, einer der wenigen.
Sonst haben wir das ja nicht. Das konntet ihr jetzt nicht sehen. Wir werden mal versuchen, in der nächsten Zeit eine Webcam aufzubauen, damit ihr hier auch Demonstrationen sehen könnt, die wir hier machen. Wir machen ja auch Selbstversuche. Demnächst aber erst.
Genau, beim nächsten Mal auf jeden Fall.
Dann, ach, jetzt sind wir schon hier, ist Android von Google was ganz anderes oder die direkte Konkurrenz?
Das ist eine sehr gute Frage. Man muss momentan dazu sagen, wir wissen es nicht. Denn Google hat bisher außer geduldigen Pressreleases eigentlich überhaupt keine Substanz folgen lassen. Es ist derzeit völlig unklar, ob Android auf einem Gerät bedeutet, dass das auch offen ist. Das ist völlig unklar. Google sagt, es wäre Open Source oder soll Open Source werden. Aber wenn man jetzt schaut, was bisher freigegeben wurde von Google, dann nur die Dinge, die sie freigeben müssen, weil sie unter GPL sind. Das heißt der Kernel. Aber ansonsten ist noch überhaupt nichts freigegeben. Und man kann es nicht absehen. Sie ködern natürlich die Leute damit, dass sie leichten Zugriff auf ihre Services haben wollen. Aber ich denke, am Ende des Tages wird Android eher eine Konkurrenz für Symbian und Windows Mobile als weniger für OpenMoko. Weil die totale Freiheit und Offenheit, glaube ich, wird uns auch Google nicht liefern.
Und ihr seid aber unter GPL und nicht unter LGPL.
Exakt, sowohl als auch. Also die Bibliotheken sind bei uns unter LGPL und die Anwendungen sind unter GPL.
Das geht auch zusammen, das kann man machen zusammen auf einem?
Ja, das kann man machen. Also man kann beispielsweise, also Freiheit heißt bei uns im Prinzip auch, wenn jemand eine kommerzielle Anwendung schreiben wollte, dann könnte er die gegen unsere LGPL-Bibliotheken linken und verkaufen, ohne den Code freigeben zu müssen. Ja. Das dürfte er. Wenn allerdings jemand unsere Telefonieanwendung nimmt und da ein neues Feature reinbringt, und dann muss er den Code aber dafür freigeben.
Ach so, okay. Dann war noch die Frage, wie groß ist denn die SD-Karte oder wie groß kann die SD-Karte sein, die man da reinsteckt?
Wir liefern 512 Megabyte mit, das ist relativ wenig, reicht für die ersten Experimente. Ich glaube, das Größte, was ich bis jetzt erfolgreich von jemandem gehört habe, waren 8 Gigabyte.
8 Gigabyte?
Ja.
Ist erfolgreich getestet?
Ist erfolgreich getestet worden, ja.
Okay, jetzt haben wir... da wird gerade eine Frage gestellt. Ich habe ihn nicht verstanden, kann er sich nochmal wiederholen? Please repeat.
Ich leider auch nicht.
Jetzt wird hier angenommen oder gesagt, das Gerät kann nur USB 1.1, ist das richtig?
Das ist korrekt. Auch hier wieder einer der Preise, die man für die Offenheit zahlen muss. Unser Hauptprozessor ist ein Samsung. Das ist ein Design, das ungefähr 5 Jahre alt ist. Es gibt nur ganz wenige dieser hochintegrierten Chips, die USB 2.0 können. Und die sind derzeit nicht unter freien Lizenzen quasi. Also freie Lizenzen ist nicht ganz richtig. Aber wenn man auf die Homepage von dem Hersteller geht, kann man ohne NDA keine Schaltpläne runterladen oder noch nicht mal ein Datenblatt. Und das war für uns damals nicht akzeptabel. Ja. Deswegen sind wir lieber zu dem etwas langsameren und weniger performanten, aber dafür damals freieren Chip-Hersteller gekommen.
Aber es ist absehbar, dass USB 2.0 in einer späteren Version dann da reinkommt. Ja? Sobald es freigegeben wird...
Das ist schwierig zu sagen. OpenMoko versucht natürlich auch, seine Hardware zu verbessern. Natürlich in langsamerem Tempo, als das die milliardenschweren Mitbewerber können. Aber wir wollen schon auch am Ball bleiben. Wir versuchen nächstes Jahr ein Modell mit Edge rauszubringen, damit wir ein bisschen schnellere Konnektivität haben. Und dann vielleicht im Jahr drauf UMTS und USB 2.0.
Ah ja.
Aber halt also, Schritt für Schritt.
Ja, Schritt für Schritt. Und da der USB-Port dran ist, kann man dann da Stick anstecken, also mit Adapter vielleicht? Oder?
Ja, es gibt so ein Gender-Change-Geschlechtsumwandler für USB. Und
ohne Operation.
Ohne Operation, ganz, ganz wunderbar. Und eine der Besonderheiten ist, dass das Ding sogar ein bisschen Strom liefern kann. Normalerweise haben diese Geräte zwar USB-Master-Modus, können aber keinen Strom für die Geräte liefern, sodass man so einen Powered Hub braucht oder sowas. Der Neo Freerunner kann ein bisschen Strom liefern, das heißt ein USB-Stick oder eine Tastatur sollte ohne Probleme funktionieren.
So, jetzt kommt die nächste Frage. Wenn man denn USB-Sticks da anschließen kann, aber wir hatten es eigentlich, also ich weiß nicht, ob es geht, aber USB 1.1, liebe Leute, dann kommt hier die Frage, ob man dann einen DVB-T-Stick anschließen kann mit dem Fernschirm.
Ja, nein. Ich kann ihn natürlich anschließen, ja. Aber man darf nicht vergessen, hier läuft ein relativ schwachbrüstiger Prozessor. Das ist ein eingebettetes Gerät am Ende des Tages. Und DVB-T ist im Prinzip ja, also, soweit ich weiß, irgendwie komprimiertes MPEG 2. Da brauche ich richtig, richtig Power auf dem Hauptprozessor, um das in Echtzeit zu dekodieren. Das kann das Gerät leider nicht leisten.
Mhm. Jetzt nochmal eine Frage zu dem Android. Wie sichert sich denn OpenMoko ab, dass sich Google da nichts abkupfert?
Gar nicht. Also wenn man diese Offenheitskarte spielen will, dann spielt man die sowohl für die Guten, das heißt die Kunden und die Mitentwickler, als auch für die Bösen, die vielleicht was abgucken wollen. Das Einzige, was wir machen können, ist zu sagen, was wir machen, ist GPL. Das heißt, wenn ihr das nehmen wollt, müsst ihr es wieder freigeben. Aber die besten Ideen haben meiner Meinung nach sowieso die Leute da draußen und nicht die Leute in irgendeiner kleinen Firma oder auch in einer großen Firma. Von daher, denke ich, stellt sich das Problem hoffentlich nicht. Die guten Lösungen kommen von der Community.
Und von den Guten. Okay, ja. Also damit haben wir schon mal festgehalten, wer die Guten sind. Jetzt haben wir noch die letzte Frage von der Community da draußen. Die Frage. Und zwar, kann man denn über den USB-Stick eventuell den Akku laden?
Genau. Achso, über den USB-Stick.
Oder USB-Anschluss, meine ich.
Wir
habt ja mehrere Anschlüsse. Einmal den.
Wir haben uns Standards verschrieben. Das heißt, was wir nicht leiden können, sind diese Wandwarzen, dass man für jedes Gerät ein neues Netzteil braucht. Deswegen ist bei uns die USB-Buchse auch gleichzeitig der Ladestecker.
Ist prinzipiell so. Der lädt immer über USB sowieso.
Genau.
Also ich kaufe mir ein USB-Ladegerät oder ein USB-Netzteil oder sowas. Ja. Und
Wir shippen sogar eins mit, wenn man es kauft. Aber ich kann es auch einfach an den Laptop anschließen und dann wird es mitgeladen. Ich kann mir auch ein externes kaufen.
Ein Autostecker, geht auch. 12-Volt-Steckdose geht auch, und so weiter. Wunderbar. Das ist eine schöne Sache. Und wenn denn jetzt Entwickler hier in Deutschland, die hier am Channel oder am Radio oder am Computer uns mithören, demnächst auch mitentwickeln wollen, dann müssen sie ja auf die nächste Generation warten, die da rauskommt mit den nächsten 3.000, 4.000, 5.000 Stück. Was wären die Kosten und wie kommt man daran?
Das Gerät kostet momentan in USA 350 US-Dollar. Wenn man die deutschen Importeure machen dann irgendwie den gleichen Preis in Euro raus. Das ist aber keine Abzocke, sondern wenn man überlegt, was das alles kostet mit der Mehrwertsteuer und dem Import und der Garantie, dann geht das meiner Meinung nach schon in Ordnung. Wir haben derzeit drei...
Ja, die Preise in den USA sind ja meistens ohne Mehrwertsteuer oder ohne VAT.
Genau, exakt, ja. Wir haben momentan drei Distributoren in Deutschland. Das ist einmal die Firma Trisoft, dann die Firma Pulster und dann die Firma Golden Delicious Computing. Und das sind drei deutschsprachige Firmen und die kennen sich auch damit aus. Die legen auch eine kleine Anleitung dabei. Also zu einem von den dreien würde ich gehen und würde mich da informieren. Und die übernehmen natürlich auch ein bisschen das Risiko, wenn an dem Gerät was dran ist, dann muss es nicht nach Taiwan eingeschickt werden, sondern zunächst mal nur zu meinem lokalen Distributor.
Vielleicht aus der Erfahrung jetzt, du hast ja immer Aussagen gemacht, die dann nicht unbedingt eingetroffen sind von der Zeit her. Hast du jetzt vielleicht ein besseres Gefühl, wenn du sagst, wann kommt das nächste raus?
Also man schätzt natürlich pessimistischer, um mehr Puffer einzuplanen. Meinem Bauchgefühl nach würde ich sagen, dass das nächste Gerät es nicht mehr zum Weihnachtsgeschäft packt, sondern irgendwann so im Frühjahr erscheinen wird.
Okay, aber ihr strebt schon an, Weihnachtsgeschäft, ob ihr es aber...
Es wird immer angestrebt, aber wenn man sich anguckt, quasi was wir in der Vergangenheit geleistet haben, dann muss man sagen, es ist sehr unwahrscheinlich.
Nicht realistisch.
Ja.
Okay, das wäre es zum Neues zum OpenMoko, zum Freerunner. Ihr könnt im Februar eins erwerben und dann endlich eure beliebte Anwendung, die ihr schon immer auf dem Telefon haben wolltet, selbst programmieren. Alle freuen sich, insbesondere freut sich Micky Lauer. Wir danken dir, dass du hier warst und wünschen dir einen guten Heimweg, weil du gehst heute schon, fährst heute schon nach Hause.
Genau, ich muss nach Frankfurt. Vielen, vielen Dank.
Ja, gut, danke. Tschüss.